ist es nicht so schön, wenn man ein Zeugnis hört, wo Gott die trägt, die hinausgehen und das tun, was er uns anbefohlen hat. Meine Predigt heißt heute: Willst du wie Jesus sein, dann sei ein Segensbringer. Was ich euch heute sagen werde, gilt nicht nur für mich, es gilt auch für euch. Und ich möchte uns eine Ermutigung zusprechen, die uns helfen wird, Jesus nachzufolgen. Kann ich bitte die zweite Slide haben? Um in die richtige Stimmung hineinzukommen, werde ich erstmal einen Bibelvers zitieren aus Philipper 2, Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es war vielleicht nicht angenehm, aber er ist den Weg gegangen. Gott ist derselbe Gott. Er ist derselbe Gott. Es ist derselbe Auftrag. Diesen Bibelvers, dass Gott derselbe Gott ist, hört man sehr oft in Pfingstgemeinden, in Pfingstkreisen. Und der wird oft verwendet in Bezug auf Heilung, dass wenn Jesus in seinem Dienst geheilt hat, dann kann er auch heutzutage, 2000 Jahre später, auch heilen, dass er ist derselbe Gott. Aber wir können diesen Bibelvers auch ausdehnen auf Gottes Charakter. Gott ist derselbe, er ist Liebe, er ist immer noch Liebe. Gott ist treu, Gott ist vergebend, Gott ist großzügig. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Aber Gott erwartet auch Gehorsam von uns. Amen. Dass wir auf ihn hören und das tun, was er uns anbefiehlt. Und in diesem ändert er sich auch nicht. Er ist derselbe Gott heute. Die Bibel sagt uns, dass wir seine Schöpfung sind, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die der Herr schon vorher für uns vorbereitet hat. Gott hat uns vorbereitet für gute Werke. Vielleicht überlegt ihr euch, warum bin ich auf der Erde? Warum bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Ganz einfach. Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind erschaffen für gute Werke. Also wie ich vor 17 Jahren zum Herrn gekommen bin, war ich schon im mittleren Alter angekommen. Und das war in einer Gemeinde im Norden Londons und in England. Und es war damals normal in unserer Gemeinde, dass auch als neuer Christ, als frisch gebackener Christ, dass man einen Dienst begonnen hat. Und wir haben eigentlich ein sehr großes Angebot gehabt in dieser Gemeinde. Das Interessante mit unserer Gemeinde war, aus einer Gemeinde mit knapp 400 Mitgliedern hat es über 15 Vollzeitmissionare gegeben. Auf allen Kontinenten der Erde, außer in Nordamerika. Das heißt, wir waren eine Sendungsgemeinde und haben Missionare herausgeschickt. Und ich entschied mich selber, dass ich in den Missionsdienst gehe. Also ich bin nicht Missionar, ich bin auch nicht Missionar geworden, aber unsere Missionare mussten von zu Hause aus unterstützt werden. Mit praktischer Unterstützung, finanzieller Unterstützung, Gebetsunterstützung, ganz gleich was anstand. Wir haben Kontakt mit unseren Missionspartnern gehalten, wo auch immer sie waren, in Afrika, in Südamerika, sogar im Nahen Osten. In Ländern, die wir nicht so genannt haben, hatten wir Missionare gehabt. Wir dienen Gott in der Gemeinde, weil wir ihn lieben. Und Amen. Und wir geben unsere Zeit Gott, als Liebesgabe, als Opfergabe. Wir werden nicht dafür bezahlt. Wir tun es, weil wir den Herrn lieben. Und Zeit ist heute ein sehr kostbares Gut. Wir geben unsere Zeit. Also wer mich kennt, weiß, dass ich im Gebet investiert bin. Alles, was mit Gebet zu tun hat, Fürbitte, Prayer Team, Gebet für Heilung und so, dass ich da sehr, sehr investiert bin. Aber am Anfang meines Wandels mit dem Herrn, vor 17 Jahren, war ich nicht im Gebetsdienst unterwegs. Ich hatte selber noch Gebet nötig. Ich war essentiell, ich war noch nicht mal pubertierender Christ. Das ist ein neuer Ausdruck, den wir letzte Woche gehört haben. Ich war Babychrist. Und ich war auch nicht sattelfest in meinem Bibelverständnis. So, aber jetzt bin ich Gott sei Dank weitergekommen. Und im weiteren Verlauf dieser Predigt werde ich zwei Ausdrücke verwenden. Der eine ist Auftrag, der andere ist Dienst. Kann ich bitte das erste Bild haben? Ja, das ist ein Mann. Ihr könnt da hinein interpretieren, was ihr wollt, aber aus meiner Sicht ist es ein Mann auf steinharten, ausgetrockneten Boden. Da ist nichts Grünes in Sicht, kein Baum, kein Gras. Er steckt die Hand aus. Und ich vermute, er steckt die Hand aus nach einem imaginären Glas oder Flasche voll Wasser. Er will was trinken. Er ist am Verdursten, am Austrocknen. Essentiell, das war ich, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Und vielleicht auch manche von euch, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Kann ich bitte das nächste Foto haben? Das hier, ich weiß nicht, ob es manche hier erkennen, das sind die Krika-Fälle in Kroatien. Und vor vielen Jahren, 7, 8 Jahren, da waren meine Familie und ich, wir waren dort, wir haben einen sehr schönen Spaziergang um die Fälle herum gemacht, bei einer Temperatur von 35, 37 Grad, es war furchtbar heiß. Und am Ende kamen wir zu einer Lichtung an, zu einer Öffnung, und da hat uns dieser Blick eröffnet. Da waren Menschen in diesem erfrischenden Wasser. Und für uns selber nichts wie rein, Badehosen an, reingesprungen. Unser Auftrag vor Gott und von Gott ist, Menschen zu lieben und zum erfrischenden Wasser, das von Jesus Christus ausgegossen wird, zu bringen. Das ist unser Auftrag. Nummer eins. Und das individuell für mich, für dich, wie auch für den Leib Christi als Ganzes. Mose hatte den Auftrag gehabt, von Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten in das verheißene Land zu bringen. Das war sein Auftrag. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, erscheint der Engel Gottes Mose am brennenden Busch. Gott gibt sich Mose zu erkennen und beruft ihn zu diesem Auftrag, zu Pharao zu gehen. Jetzt würde man denken, dass wenn Gott dich direkt beruft und spricht direkt zu dir in Angesicht zu Angesicht, das ist fast wie ein Sechser im Lotto. Gott hat ihn gesehen, er hat ihn gesehen und sagt, du machst jetzt das. Aber wir steigen mal hier in den Austausch ein zwischen Gott und, oder zwischen Mose und Gott. Und es heißt hier im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, aus der Schlachterversion. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Pherisiter, der Heviter und der Jebusiter. Jetzt Vers 10. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Ab diesem Punkt beginnt Mose mit Gott zu debattieren. Er beginnt mit Gott zu handeln und zu hadern. Und es geht weiter. Die Diskussion spitzt sich zu. Also er hat diesen Auftrag nicht eigentlich freudig und frohen Mutes angenommen. Er beginnt mit dem Herrn zu diskutieren. Und er spitzt sich hier zu in 2. Mose Kapitel 4, da heißt es, da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Das finde ich interessant. Sende doch, wen du senden willst. Mose sagt, es ist mir wurscht, wen du sendest, nur nicht mich. Es können alle anderen gehen. Such dir einen anderen aus. Die sind alle höher, die haben bessere Qualifikationen, nur nicht mich. Da wurde der Herr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein, und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Also Gott hat Moses Argument entkräftigt. Und wir kennen den Rest der Geschichte. Mose und Aaron sind zu Pharao gegangen, um ihr Anliegen vorzubringen. Und dieses Ringen mit Pharao hatte seine Höhen und seine Tiefen. Also Gott musste jedes Mal Mose immer wieder ermutigen, wo es Rückschläge gab. Und das ist auch mit unserem Dienst. Wenn wir gehen, kommen ab und zu Rückschläge auf, wo wir die Ermutigung des Herrn brauchen oder unserer Mitgeschwister. Amen. Mit jeder der 10 Plagen, die von Gott mit der Hand Mose über Ägypten ausgeführt worden sind, hat sich Moses' Zuversicht so sehr gestärkt in Gott, dass er wusste, Gott steht hinter mir. Und die Frage ist oft, wenn Gott uns was sagt und uns einen Auftrag gibt, sehen wir nur, wie klein wir sind oder sehen wir, wie groß Gott ist? Und ich würde euch nochmal sagen, vielleicht schau besser auf den Herrn und sehe, wie groß er ist und nicht so klein, wie ich bin, weil in meiner Kraft kann ich gar nichts. Das Resultat von Moses' Gehorsam war, dass Gott Israel aus Ägypten befreite. Die Feinde Israels sind auf der Strecke geblieben. Die sind auf der Strecke geblieben. Die haben eine schwerwiegende Niederlage erlitten. Meine Kernaussage hier ist, dass wenn wir gehorsam sind, stellt sich Segen ein. Sehr großer Segen. Und das ist ein sich immer wiederholendes Beispiel aus der Bibelgeschichte. Wenn wir gehorsam sind, stellt sich Segen ein. Jeder von uns hat seine Pharaos. Jeder von uns hat seinen Dienst oder seine Dienste, die wir ungern tun. Das sind manche Sachen, die machen wir etwas lieber und da kommen wir der Sache sehr schnell nach. Das sind andere Dienste, wir wissen Bescheid, wir wissen, was die Bibel uns gesagt hat und wir kommen da nicht hinterher. Aber der Dienst, den du hast, ist ein Dienst, der ultimativ zu Segen führt. Der Wille Gottes für die Bibelhelden, Mose, Josef, Esther, Jona, König David und selbst für unseren Walter Bösch war ganz klar geäußert. Gott hat zu ihnen gesprochen, was er sich von ihnen erwartet hat. Aber für viele Christen sind sich nicht im Klaren, was der Wille Gottes für ihr Leben ist und haben auch nicht gefragt und fragen auch nicht Gott, was ist dein Wille, was ist dein Plan für mein Leben? Und eine Frage, die ich euch stellen möchte, bist du bereit, die Instruktionen Gottes konsequent auszuführen? Bist du bereit, deine Lebenszuversicht, deine Lebenssicherheit aufzugeben und zu beten, Herr, möge dein Wille getan werden und nicht mein Wille? Sind wir bereit, sowas zu beten und zu warten? Der übergeordnete Wille Gottes für dich, für mich, für unsere Pastoren, ganz gleich wer du als wiedergeborener Christ bist, ist aus den folgenden Bibelversen entnommen. Markus 16, bitte. Ja, und er sprach, also Jesus, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist Kern für uns. Alle 4 Evangelien sprechen diesen Missionsauftrag in einer anderen Art aus. Aber ich habe das gewählt, weil der Herr sagt, verkündigt das Evangelium. wie wir es tun. Und der Herr ist, wir haben einen kreativen Gott, einen innovativen Gott. Und was wir gehört haben, wenn wir gehen, der Herr stellt sich hinter uns. Wenn etwas nicht funktioniert, wir können es auch anders machen. Aber er sagt, geht hin und verkündigt. Kann ich bitte die nächste Slide haben? Der Auftrag wird auch anders ausgesprochen in 2. Korinther Kapitel 5, Verse 18 bis 20. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Paulus sagt das, so ein intelligenter Mann. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Nicht irgendjemand, aber uns allen. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Gott hat ein Wort in uns gelegt, das Wort der Versöhnung. Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter für Christus, wir sind Gesandte. Ein Botschafter ist jemand, der früher vom Kaiser oder vom König, heutzutage von einem Staatsoberhaupt, mit einer besonderen Autorität ausgestattet wird und er wird ins Ausland geschickt, um eine bestimmte Angelegenheit für sein Land zu erledigen. Das ist die Rolle, die wir haben als Kinder Gottes. Wir sind Botschafter. Der Herr hat uns mit einem Freibrief ausgestattet, mit der Autorität ausgestattet, zu gehen, um Menschen mit ihm zu versöhnen, den richtigen Weg zu zeigen. Das ist unser Auftrag. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Das ist aus Johannes, das ist der Sendungsauftrag da. Das ist mein Auftrag, das ist dein Auftrag, das ist unser aller Auftrag, ganz gleich, wo du in der Hackordnung im Leib Christi stehst. Du kannst sagen, ich bin nicht Pastor, ich bin nicht Zweitpastor, Drittpastor, das ist egal. Solange du wiedergeborener Christ bist, ist das dein Auftrag. Innerhalb des Auftrages, jetzt komme ich zum zweiten Ausdruck, gibt es unzählige Dienste, die wir ausführen können. Im Verlauf, Jesus war gehorsam bis zum Tod, aber im Verlauf seines ultimativen Auftrages hat er verschiedene Dienste ausgeführt. Er hat Blinde sehend gemacht, er hat Lahme aufgerichtet, hat Tote erweckt, Kranken hat er geheilt, er hat Fisch und Brot multipliziert, er hat gepredigt, er hat vieles gemacht, sehr, sehr viel. Und genauso ist es für uns. Innerhalb des Auftrages gibt es so viele Dienste für den Herrn. Und das Schöne ist, es gibt wahrscheinlich keinen Arbeitsbereich auf der Welt, in dem es so viele Möglichkeiten gibt, der so breit gefächert und variabel ist als der Dienst dem Herrn. Also es ist alles möglich. Es gibt so viele Dienstmöglichkeiten im Dienst dem Herrn. Aber wie ergründest du den Willen Gottes für dich? Woher weißt du, was du tun sollst? Mache ich das, was ich sehe, was alle anderen machen? Oder habe ich selber gehört und aus der Bibel, primär bekommen wir Offenbarung aus der Bibel. Was hat uns die Bibel zugesprochen? Oft liegt es da, also den Willen Gottes zu ergründen, da, wo wir selber Heilung, Befreiung, Wiederherstellung und Frieden und Hoffnung erfahren haben. Da liegt oft einer unserer Dienste. Ob es jetzt Reset ist, wo der Hintergrund ist, dass einige der Mitarbeiter auch selber Drogenmissbrauch durchgemacht haben. Es liegt oft da, wo du selber herausgefordert warst im Leben. Jesus hat den Gadarener geheilt und befreit und schickte ihn dann nach Hause, um Zeugnis von ihm, von Jesus zu geben. Anders ausgedrückt, Jesus schickte den Gadarener nach Hause, um zu seiner Familie zu gehen. Unser erster Dienst ist die eigene Familie. Unser allererster Dienst ist die eigene Familie. Dass wir für unsere Familie beten. Wenn sie nicht hören, du hast schon gepredigt 100 Mal, dann ist es Zeit zum Beten. Amen. Also, Jesus schickte den Gadarener nach Hause, um seiner Familie zu dienen und auf Jesus hinzuweisen. Natürlich wäre es für den Gadarener angenehm gewesen, in Jesus' Nähe zu verweilen und Jesus' Worte zu lauschen oder in anderen Worten sich die nächste Predigt anzuhören. Aber eine Heilung oder eine Befreiung in sich selbst geschieht nicht nur um der Heilung willen, sondern auch um auf Jesus hinzuweisen. Was ist dein Zeugnis? Was kannst du sagen? Was kannst du anderen Menschen sagen, was der Herr für dich getan hat? Hast du ein Zeugnis? Hast du es wieder vergessen? Wenn du es vergessen hast, bete ganz ernst für eine Erneuerung. Was ist dein Zeugnis? Warum gehst du mit Jesus? Ist es einfach aus Gewohnheit oder du hast es immer gemacht? Wenn der Herr dich befreit hat von Depressionen, Krankheit, körperlichen Missbrauch, dem Okkult, Alkoholismus und es gibt vieles mehr, dann kann es sein, dass einer deiner Dienste da liegt. Und ich sehe für mich, hier sind ein paar Sachen, wo der Herr mich befreit hat. Da ist Krankheit und dem Okkult. Das sind zwei Dinge, die bei mir mitgewirkt haben. Also die mich kennen, wissen, dass ich jetzt im Fürbitte-Team bin. Ich bin im Gebet, ich bin im Ministry-Team. Und in den Anfangsjahren meines Wandels mit dem Herrn hatte ich sehr viel Gebet. Selber für Freisetzung aus familiären Gebundenheiten. Auf meiner afrikanischen Familienseite wie auch auf meiner europäischen Familienseite. Und in dieser Zeit hat der Herr mir vieles gezeigt, das ich heute vielleicht anderen Menschen mitteilen kann. Aber vor einigen Jahren, das ist vor 4, 5 Jahren, hatte ich irgendwie den Eindruck gehabt, ich sollte mich auch außerhalb der Gemeinde einbringen. Der Dienst des Gebetes, Fürbitte, Ministry Team ist alles, was wir hier in der Gemeinde machen und da dienen wir einander, da dienen wir unseren Geschwistern. Aber ich hatte den Gedanken gehabt, ich muss heraus und auch Menschen dienen, die ich normal nicht kennenlernen würde. Und das entsprang eigentlich ein Bibeltext aus Jesaja 58. Entschuldigt, da ist ein kleiner Fehler hinein in die Buchstabierung von Jesaja. Und der Titel dieser nächsten Verse ist das wahre Fasten. Ihr kennt das vielleicht aus Jesaja 58. Es ist sehr, sehr interessant, aber es spricht dem an, was also Reset macht, wie auch der Obdachlosendienst. Es spricht genau in diese Richtung. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Wow. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Arme Verfolgte in dein Haus führst, es ist genau das, was jetzt verlangt wird in dieser Zeit. Dass wenn du den Entblößten siehst, du ihn bekleidest und deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Können wir bitte auf die nächste Slide gehen? Und jetzt kommt die Verheißung Gottes. Jetzt kommt das ist mächtig. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Wir dienen anderen Menschen, weil wir sie lieben. Wir dienen nicht anderen Menschen, weil wir eine Kalkulation jetzt gemacht haben. Aber Gott verspricht hier, dass wenn wir diese Dinge tun, uns um andere Menschen kümmern, die nichts haben, die gebunden sind, und dass der Herr mit uns sein wird. Und er sagt, dass unsere Heilung wird dann rasche Fortschritte machen. Unsere Heilung. Manchmal geschieht unsere Heilung nicht, weil jemand Hand bei uns auflegt, aber weil wir anderen Menschen dienen. Also, Amen. Ja, also ich kam zu der Überzeugung, dass ich aus meinem behüteten Leben im 13. Bezirk heraus musste. Und was es war, was ich habe gesagt, ja, ich habe so viel, Gott hat mir so viel geschenkt und jetzt muss ich herausgehen. Ich wollte nicht wie ein Professor sein, der das ganze Wissen im Kopf hat oder im Rechner, ohne dass es eine Relevanz zu der Welt hat. Und ich entschied mich, so oft es ging, also mittwochs nachmittags in den Obdachlosendienst von Dina und Johann Jontsche zu gehen. Können wir das nächste Foto haben? Das ist, kurzes Bild, ist ein bisschen abgeschnitten. Das ist der Eingang zur Canyon-Gasse, zu dem Obdachlosendienst. Und ja, das ist ein fantastischer Dienst. Es sind einige Mitarbeiter hier aus der Gemeinde, die seit Jahren da mit Liebe mitwirken. Und ich war nur ein paar Jahre mit, also etwas unregelmäßig. Aber viele der Menschen dort sind arm. Manche sind in einer Altersarmut und manche sind tatsächlich obdachlos. Und es gab eine sehr schöne Routine in der Canyon-Gasse. Es wurden belegte Brote, belegte Semmel serviert, es gab warme Suppen, es gab Kuchen und Kaffee. Und das war jeden Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr. Und es war, manchmal waren sogar 70 oder 80 Menschen da, die das wirklich als Ziel gesehen haben. Es hat ihnen Hoffnung geschenkt. Es wurde das Wort Gottes gepredigt. Das Wort Gottes wurde dort gepredigt und dann wurde geöffnet und diese schönen Sachen wurden ausgeteilt und es kam zu guten Gesprächen. In der Zeit, wo ich dort war, und da habe ich einen älteren Mann kennengelernt, so späte 70, und dieser Mann war allein und er war Künstler gewesen, er hat super, sehr schön gemalt, schöne Gemälde gehabt, er war sehr kunstbeflissen und interessiert und wir haben uns oft ausgetauscht. Und er hat mir mal gesagt, er kommt so gern in die Canyon-Gasse, weil andere Menschen hören ihm zu. Es ist nicht nur das Brot, es ist nicht nur das Essen, aber ist, dass wir zuhören und sie auch untereinander reden können. Und, hat er gesagt, dass das Wort Gottes wird gepredigt. Das Wort Gottes wird gepredigt. Und so, ich war sehr ermutigt davon. Die Bibel sagt uns, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen. Wie gut, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Also die Konklusio für mich war, dass ein sehr großer Segen in die Obdachlosen hineingegangen ist. Und wiederum, das ist ein Gehen hinaus zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Wenn wir die Schnittstelle zwischen Jesus und die Welt, wenn wir das zusammenbringen, erfolgt Segen. Und ich möchte dem Ehepaar Yonche, die sind im Moment in Uganda, wirklich großen Dank, Anerkennung und Ehre zusprechen, in vielen Menschen über Jahre investiert zu haben, an Leib, in Liebe und auch im Gebet. Die haben Jesus hinausgetragen. Also in der Corona-Zeit wurde der Dienst natürlich eingeschränkt und der musste dann draußen am Gehsteig passieren. Das heißt, es wurden so kleine Essenspackel ausgeteilt am Gehsteig, aber die Leute konnten nicht mehr innen drin, wir konnten nicht innen drin sitzen. Es hat mehr oder weniger, es wurde alles nach draußen verlagert. Und ich habe später erfahren, dass dieser ältere Herr Walter ist auch in der Corona-Zeit gestorben. Also meine Frage an euch ist, welchen Dienst oder Dienste schiebt ihr vor euch her? Oder Dienste, die ihr nur zögerlich nachkommt oder vielleicht gar nicht nachkommt? Gott gibt uns individuell Talente, Kompetenzen, Erfahrungswerte, aber auch Gaben, dass wir diese Werte, Erfahrungswerte und Gaben für unsere Mitmenschen anwenden. Es ist nicht eine Sache, dass wir uns draufsetzen und sagen, ja, ich bin jetzt erfüllt vom Heiligen Geist, ich kann dies, ich kann prophetisch reden, ich kann dies und das. Es gibt einen Sinn dafür, dass wir diese Gaben haben. So, aber Gott sieht auch die Menschen, die bereit sind, sich für ihn zu engagieren. Wäre es nicht Mose gewesen, dann hätte er sich wahrscheinlich einen anderen ausgesucht, der gegangen wäre. Ja, Gott sucht dann einen anderen aus. Wenn du nicht gehen kannst, kommt der Nächste dran. Ich finde es interessant, dass wenn wir zu unserer normalen irdischen Arbeit gehen, da wollen wir natürlich auch erfahren, was unser Chef uns heute aufträgt oder morgen. Wir kommen ins Büro hinein, wir setzen uns hin, der Tisch ist leer und dann fragen wir unseren Chef, welche Arbeit hast du heute für mich? Was ist dein Plan für mich heute? Was ist eigentlich mit unserem ewigen, wahren Chef, dem Herrn im Himmel? Wollen wir ihn nicht fragen, welchen Auftrag er für uns hat? Ja? Macht das nicht eher Sinn? Zudem gibt der Herr auch den Gemeinden oder einer Gemeinde auch eine bestimmte Aufgabe. Ultimativ ist die Aufgabe, ist der Auftrag, dass die Gemeinde Menschen mit Gott versöhnt. Aber oft hat auch eine Gemeinde eine Salbung, in der diese Gemeinde wandeln soll. Und da ist es der Auftrag des Pastors, da hineinzubeten und das herauszufinden. Hindernisse, das müssen wir leider ansprechen. Was sind die Hindernisse zum Dienst? Es gibt Hindernisse, es gibt Sachen, die uns im Weg stehen. Und als erstes, das ist euch klar, sind die vielen Ablenkungen der Welt. Es gibt so, Österreich ist so ein reiches Land, es gibt so viel hier, was man machen kann. Im Winter, im Sommer, die Berge, die Seen, der Schnee und dies und das. Es gibt so viel. Wir sind permanent abgelenkt. Setzen wir den Herrn wirklich an erste Stelle. Ein anderes Hindernis ist, ich habe mit mir selbst genug zu tun. Ich bin voll beschäftigt, mein eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Auch ein Hindernis. Noch eins, fehlende Intimität mit dem Herrn. Wir haben nicht von ihm gehört. Gleichgültigkeit, Angst. Bei Mose war es Angst. Und zudem hat er noch gemeint, andere können es richten, mehr oder weniger. Oder ich habe keine Zeit, meine weltliche Arbeit lässt es nicht zu. Es gibt so viele Gründe. Ich habe meine eigenen Pläne für mein Leben. Aber essentiell, Gott ist treu. Gott sagt uns, dass wenn wir ihn anrufen und fragen, dass er uns auch sagen wird, was er mit uns vorhat. Amen. Also nochmal zurück zu meinem frühen Wandel mit dem Herrn. Gott ist so großzügig. Er weiß, was du brauchst. Besonders auch als neuer Christ ist er besonders großzügig. Als neuer Christ, da ist wirklich, auf Englisch heißt es, the sky is the limit. Also der Himmel ist da oben, da hört es erst auf, ganz weit oben. Du kannst alles. Und Gott sah meine Not und auch mein Verlangen. Und Gott verwendet oft Menschen, um dir Abhilfe zu bringen. Das können Christen sein, das können aber auch Ungläubige sein. Wenn Gott durch einen Esel sprechen konnte, wenn Gott eine Ungläubige, eine Nichtchristin verwenden konnte, um mich zu einer Pastorin zu führen, bei der ich mein Leben Jesus gegeben habe vor 17 Jahren, da kann er auch dich verwenden. Amen. Zudem, in meinem Wandel mit dem Herrn, hat der Herr mir auch über Jahre reife Christen zur Seite gestellt, die essentiell meine Mentoren wurden. Das waren Menschen, mit denen ich beten konnte, bei denen ich Seelsorge hatte, die mir sehr viel beigebracht haben in den Wegen des Herrn. Menschen, bei denen ich wirklich hochschauen konnte. Mit diesen Menschen besteht seit vielen Jahren immer noch eine sehr gute Beziehung. Und diese Beziehung ist über den Heiligen Geist gegangen. Es war nicht etwas, dass wir von vornherein gesagt haben, hey Roy, du kriegst jetzt von mir ein Jahr oder du kriegst 2 Jahre meiner Zeit oder 6 Monate. Nein, wir lassen das offen und wir schauen, wie der Herr das führt. So, und aus dieser guten Erfahrung über die Jahre, dieses Mentorenschaft, bin ich natürlich selber, ich habe sehr viel Segen dort erlebt, da bin ich selber sehr offen für ein Mentoring oder eine Mentorenschaft, weil ich weiß, wenn wir jüngere Christen begleiten, dass sehr viel Segen da drin ist. Manchmal ist es nicht nur, dass wir die erreichen, die Jesus noch nicht kennen, es ist auch wichtig, dass die, die auf dem Weg sind, gerade begonnen haben, dass die begleitet werden und dass sie nicht vom Weg abkommen. Da ist es so wichtig für die, die alt im Glauben sind, das hat mit Alter nichts zu tun, dass die, die alt im Glauben sind, dass die die Jüngeren begleiten. Amen. So, meine Frage nochmal ist, was kannst du geben? Was kannst du geben? Wahrscheinlich hast du schon viele Predigten gehört. Ich will nicht sagen, du hast alle gehört. Du hast schon viele Predigten gehört. Warum mit der Umsetzung warten? Die 2 größten Gebote sind, wie wir sie ja kennen, du sollst den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken lieben. Und außerdem, du sollst den Nächsten lieben, deinen Nächsten. Und das ist der Ausgangspunkt für unseren Dienst. Wenn wir den Herrn lieben, unseren Nächsten lieben, dann dienen wir auch. Also ich möchte uns das zusprechen als Ermutigung. Das gilt für mich genauso wie für euch. Weil es reicht nicht nur, Glauben zu haben allein. Glauben ohne Werke, sagt Jakobus, ist tot. Es gibt Ungläubige, die vollbringen unheimlich große Werke und Taten. Ungläubige, Nichtchristen. Es sind einige bekannt dafür, dass sie wirklich große Werke vollbringen in der Hilfe von anderen Menschen. Das heißt, dass wir als Christen, die glauben, die den Glauben haben, dass wir unseren Glauben mit guten Werken vereinen können. So, langsam zum Schluss möchte ich euch ein paar Eindrücke mitgeben. Den ersten sage ich erstmal auf Englisch, das heißt, get your hands dirty. Auf Deutsch, mach dir die Hände schmutzig. Get your hands dirty. Oder umschrieben, packe an. Es ist nur, wenn wir gehen und anpacken, dass wir auch wachsen. Wenn du im Glauben wachsen willst, wenn du Wunder sehen willst, musst du gehen. Die Wunder passieren nicht einfach von selbst, wenn wir auf dem Sessel sitzen. Ich liebe Fußball. Ich habe als Jugendlicher sehr gern Fußball gespielt, leidenschaftlich gern gespielt. Ab und zu kicke ich noch einen Ball. Und ich hatte das innere Bild gehabt, es ist schon einige Wochen her, ich habe es aufgeschrieben, dass die Frage für uns ist, wollen wir einfach auf dem Sofa sitzen und liegen und das Fußballspiel zuschauen und kommentieren oder wollen wir den Ball kicken und aktiv mit dabei sein? Wo wollen wir sein? Letztendlich war Jesus Christus gehorsam bis zum Tod, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und dieser Gehorsam führte zum größten Segen überhaupt, weswegen wir heute hier versöhnt, erlöst und vereint mit Gott sitzen können. Amen. Deshalb können wir hier sitzen, weil er gehorsam war. Jetzt fast am Schluss angelangt, das nächste, die vier Erinnerungspunkte. Ich möchte euch vier Erinnerungspunkte hier zurücklassen. Erstens, sei Teil des Versöhnungsplanes Gottes. Sag ja. Zweitens, weise andere Menschen, die am Verdursten sind, auf Jesus hin. Drittens, manchmal sind es nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen, die Hilfe brauchen, sondern es können auch die sein, die neu auf dem Glaubensweg sind. Und viertens, dein Gehorsam im Dienen führt zu Segen. Amen. Also wer Teil des Versöhnungsplanes Gottes sein möchte, bete das folgende Gebet, was gleich aufkommt mit mir. Und vergesst nie, der Herr geht mit dir, er geht mit mir. Er lässt uns nicht allein, wenn wir unterwegs sind. Wenn wir seinen Willen tun, ist er mit uns, er steht hinter uns. Es ist nicht eine Situation wie Mose, wo Mose nur gesehen hat, wie klein er ist. Der Herr geht mit dir. Also, kann ich euch bitten, aufzustehen? Und das allerletzte Slide. Und ihr könnt mit mir ein Gebet beten. Okay, ich bete. Betet nach, bitte. Vater, aber Vater, wir kommen zu dir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, und danken dir, dass du uns berufen hast, gute Werke für dich zu tun. Vergib uns, wo wir lauwarm geworden sind. Vergib uns, wo wir dich nicht an erster Stelle unseres Lebens gesetzt haben und uns von den guten Plänen, die du für uns hattest, haben ablenken lassen. Wir sagen heute, dass wir Teil deines Versöhnungsplanes sein wollen. Verwende mich als Segensbringer. Überrasche mich, Herr, mit einer Aufgabe, einen Dienst, den du mir anvertrauen willst, sodass ich andere Menschen zu dir führen kann. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Danke. Amen. Seid gesegnet. Amen.